Hallo und willkommen zum Onda-Info 345. Nach einer Meldung zu weiteren Morden in Honduras geht es zunächst mal wieder um Mexiko. Das Menschenrechtszentrum Paso del Norte in Ciudad Juárez im nordmexikanischen Bundesstaat Chihuahua wurde 2001 gegründet. Die NGO befasst sich vor allem mit Folter und dem gewaltsamen Verschwindenlassen und unterstützt Opfer und deren Angehörige. Silvia Mendes ist seit 2004 Mitarbeiterin von Paso del Norte. Im Rahmen einer Rundreise war sie auch bei uns bei Radio Onda zu Gast. Folter ist verboten, so steht es in der Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen. Dennoch wird weiter gefoltert, um Geständnisse zu erzwingen und Informationen zu erpressen. In fast allen von Amnesty International untersuchten Ländern wird gefoltert. Was ist die Anti-Folter-Konvention also wert? Ein Beitrag zum Tag der Menschenrechte. Und wir hatten hier bei Radio Onda noch mehr Besuch. Sandra, eine Aktivistin einer Frauenradiogruppe aus dem kolumbianischen Cali, La Q Radio Género. Von denen werdet ihr demnächst sicher noch mehr hören, aber erstmal hat Sandra eine CD einer Band aus Cali dagelassen. Don Palabra wird dieses Onda-Info musikalisch begleiten. Viel Spaß beim Hören wünschen eure Ondistas.
Der Kampf gegen Straflosigkeit ist ein zentrales Thema auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Honduras. Am 11. November 2014 wurde der Bauernführer Juan Galindo im Departement Colón ermordet. Das gab Copin, der Rat der zivilgesellschaftlichen und indigenen Organisation von Honduras, bekannt. Copin-Vertreter berichten, dass Juan Galindo bereits früher bedroht worden war. Grund dafür war seine Beteiligung an Kämpfen um Landrechte in der Region Bajo-Aguan. In dieser Region tobt seit Jahren ein erbitterter Kampf um Landbesitz, Landnutzung und Landraub. Menschenrechtsorganisationen hatten Juan Galindo aufgrund von seiner Bedrohung bereits in Schutzprogramme aufgenommen. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission hatte ihm Rechtsschutz gewährt. All das konnte seine Ermordung allerdings nicht verhindern. Copin fordert Aufklärung der Taten und ein Ende der Straflosigkeit für die Täter. In den letzten 5 Jahren sind insgesamt mehr als 100 Bauern und Bäuerinnen aus der Region Bajo-Aguan ermordet worden. Nach Angaben der Bauernbewegung sind die Täter in den Reihen der Sicherheitskräfte von Großgrundbesitzern zu finden. Todesschwadrone in der Nationalpolizei. Davon berichtete bereits im September 2014 der Ex-Polizist Romero Elner. Elner konnte die Arbeitsweise dieser Todesschwadronen sehr genau beschreiben. Grund, er selber hatte für mehrere Jahre bei der Ermittlungsabteilung der Nationalpolizei gearbeitet und kennt die Verhältnisse sehr genau. Detailliert berichtete er über 6 Fälle von Verfolgung, Entführung und Tötung. Bei jedem dieser Fälle war er persönlich beteiligt. In einem Fall geht es zum Beispiel um die Entführung einer Frau in Begleitung eines Minderjährigen in Cavañas, einem Stadtviertel der Großstadt San Pedro Sula. Mit der Genehmigung des ehemaligen Polizeichefs Mejía wurde die Frau in verschiedenen Autos verschleppt. Elna erklärte, sie sei in ein Versteck im exklusiven Stadtviertel Trejo gebracht worden. Dort sei sie für 48 Stunden verhört worden. Danach habe man sie erwürgt und verschwinden lassen. Weitere direkt an diesem Vorfall beteiligte Personen waren laut Romero Elner der Chef der Anti-Entführungsspezialeinheit GEAS, Turcios Andrade, ein weiterer hoher Funktionär namens Zavala und 16 weitere Beamte der Nationalpolizei. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen fordern Aufklärung dieser und anderer Menschenrechtsverbrechen und ein Ende der Straflosigkeit für die Täter. Veo cosas que no puedo explicar. Y caminando esa calle fue que un día el hip hop a mi alma pudo llegar yo. Y a mi alma ha cambiado este sonido que sale del fondo de mi corazón. Es la fuerza que me mueve y me transporta hacia otra galaxia y otra dimensión. A un universo paralelo de lo clásico del quiero que entre pastas.
gesehen, das ist el Dios del Mundo. Respetos para esos pioneros que el cimiento construyeron y para los que hoy en día firmes se mantuvieron. No sé si el mundo entiende lo que somos, pero sé que lo que hacemos lo sentimos en los ojos. Especulamos, rimamos, lo que pensamos, cantamos. No hay movimiento imposible y cualquier muro rayamos.
Caminando por la calle de mi ghetto, veo cosas que no puedo explicar. Y caminando esa calle fue que un día el hip hop a mi alma pudo llegar. Y a mi alma ha cambiado de sonido que sale del fondo de mi corazón. Es la fuerza que me mueve y me transporta hacia otra galaxia y otra dimensión.
Agresivo, altamente combativo, sin militante activo, de un poder incisivo, subversivo, hardcore, por el rap estoy vivo. Yo sé que no frases que a diario escribo. Yo escogí un arma letal, vital, mental y contundente, que nunca se encascara cara a cara con la muerte. Un espíritu rebelde en un contexto peligroso, un escritor de historias de un barrio escabroso. Pero entiendan una cosa, por conciencia y por respeto, una cosa es hablar del gueto y otra cosa es ser del gueto. Caminar por sus aceras, correr por la balacera y esconderse de las garras de esta fratricida guerra.
Caminando por la calle de mi gueto, veo cosas que no puedo explicar. Y caminando esa calle fue que un día el hip hop a mi alma pudo llegar. Y a mi alma ha cambiado este sonido que sale del fondo de mi corazón. Es la fuerza que me mueve y me transporta hacia otra galaxia y otra dimensión.
Hacia otra dimensión. Que se vive al límite por siempre. La máxima energía creativa de mi mente. El aire que retiro, la luz que alumbra el sonido, que es el tiempo que no espera. El grito que denuncia, el llanto amargo y turbio que danza loca. Yo eso es hip hop.
Das Menschenrechtszentrum Paso del Norte in Ciudad Juárez im nordmexikanischen Bundesstaat Chihuahua wurde 2001 von Priestern und Aktivisten gegründet. Oberstes Ziel der Organisation ist es, sich um die ärmsten und verletzlichsten Menschen im Norden Mexikos zu kümmern. Die NGO ist vor allem mit dem Problemkomplex Folter und Verschwindenlassen befasst und unterstützt Opfer und deren Angehörige. Dafür hat Paso del Norte einige Psychologinnen, Anwältinnen und Soziologinnen im Team.
Hola, mi nombre es Silvia Méndez.
Silvia Méndez ist seit 2004 Mitarbeiterin von Paso del Norte. Im Rahmen einer Rundreise war sie auch bei Radio Onda zu Gast.
Yo vengo en representación del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Es una asociación civil de derechos humanos que se encuentra en el estado de Chihuahua, pero ubicada más al norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Seit 2008 wurde Ciudad Juárez im Rahmen des Krieges gegen den Drogenhandel immer stärker militarisiert. 2010 wurde die Armee durch Einheiten der Bundespolizei ersetzt. Damit hat sich die Situation in Ciudad Juárez und auch der Arbeitsschwerpunkt von Paso del Norte verändert, erzählt Silvia Méndez.
En el 2010 llegamos a registrar alrededor de 300 personas ejecutadas en un mes.
Seit 2010 haben wir monatlich 300 Ermordete gezählt. Das ist eine alarmierende Zahl. Vorher hatten wir nie mit Schutzgelderpressung und Geiselnahme zu tun. Doch jetzt gab es diese Straftaten und mit dem Auftauchen von Armee und Bundespolizei tauchten auch die Hausdurchsuchungen auf. Es kam zu Folter und Fällen von gewaltsamem Verschwindenlassen sowie weiteren Menschenrechtsverbrechen. Das hat dazu geführt, dass wir als Organisation unseren Arbeitsschwerpunkt verlagert haben. Seitdem kümmern wir uns hauptsächlich um zwei Bereiche, Folter und gewaltsames Verschwinden lassen.
Y a partir de ahí nos enfocamos en dos temas específicos, el tema de tortura y desaparición forzada.
Seit September 2011 hat die Organisation 126 Fälle von Folter registriert. Es gebe einen Widerspruch im Diskurs der Regierung, so Méndez.
Se ha empeñado en
Mexiko hat sich stark darum bemüht, die internationale Gemeinschaft glauben zu lassen, dass die Regierung in Sachen Menschenrechte auf einem guten Weg ist, dass sie ein Vorbild ist. Dass unsere misshandelte Stadt eine vorbildliche Stadt ist, weil die Verbrechensrate abgenommen hat. Das macht uns Sorgen, denn diese Sichtweise ist alles andere als realistisch. Nach unseren Statistiken wurde allein dieses Jahr 35 Mal gefoltert. Die systematischen Menschenrechtsverletzungen sind alarmierend.
La violación sistemática de derechos humanos también en materia de desaparición forzada.
Wie im gesamten Land gäbe es auch im Bundesstaat Chihuahua keine Klarheit über die genaue Anzahl an gewaltsam Verschwundenen. Man schätzt, dass dort das Schicksal von 450 Menschen ungeklärt ist. Es ist auch unklar, ob sogenannte Sicherheitsbehörden die Menschen verschwinden lassen oder andere kriminelle Banden. Der Staat jedenfalls trägt zur Aufklärung nichts bei.
Bis
heute haben wir diesbezüglich keine Antwort der Behörden. Was ist mit den Leuten passiert? Wer hat sie mitgenommen? Und warum? Und wer ist darin verwickelt? Es sind die Angehörigen, die selber ermitteln müssen. Es wird nicht ernsthaft gesucht. Es wird nicht ernsthaft ermittelt. Im Gegenteil.
Es gibt Hinweise und Zeugenaussagen, dass Uniformierte für viele der Fälle von Verschwindenlassen verantwortlich sind. Oft sind es Polizisten in Zivil oder Uniformierte ohne Abzeichen. Ende 2012, erzählt Mendes, sind zwei junge Männer von der Polizei zu Hause abgeholt worden und dann spurlos verschwunden. Die beiden Männer sollen zuvor in einer Bar in einen Streit mit Polizisten geraten sein. Bis heute sind sie nicht wieder aufgetaucht. Die Eltern hatten die Polizei zunächst bei den Ermittlungen unterstützt, haben Beweismittel zur Verfügung gestellt, die dann aber ebenfalls verschwunden sind.
Aquí el problema es que la parte investigadora.
Hier ist das Problem, dass die ermittelnden Behörden selbst in den Fall verstrickt sind. Sie selbst sind anscheinend für das Verschwinden der jungen Männer verantwortlich. Man kann den Behörden nicht trauen, denn sie handeln nicht neutral. Es sieht so aus, als ob es innerhalb der Behörden Präferenzen gäbe.
Die Angehörigen sind zumeist Menschen mit geringer Bildung und noch weniger Geld und haben daher kaum Möglichkeiten, sich gegen illegale staatliche Praktiken zur Wehr zu setzen. Natürlich lässt auch das organisierte Verbrechen Menschen verschwinden. Doch wo kann man die Grenze ziehen?
Einige von den Menschen, die verschwunden sind, gehen ganz klar auf das Konto des organisierten Verbrechens. Aber andere, naja, diesen Unterschied versuchen wir ja gerade herauszufinden. Wer wurde vom organisierten Verbrechen zu Verschwundenen gemacht und wer vom Staat? Die Grenze ist hauchdünn. Wenn wir den Fall Iguala nehmen, wo die Stadtpolizei Verbindungen zum organisierten Verbrechen hat, wie soll man das denn bezeichnen? Die Regierung sagt einfach, es war das organisierte Verbrechen. Und das, um nicht sagen zu müssen, dass es sich hier um gewaltsames Verschwindenlassen handelt.
Die Organisation Paso del Norte versucht, ihre Klienten umfassend zu verteidigen. Es gibt nicht nur drei Anwältinnen für die strafrechtliche Verteidigung, sondern auch eine Sozialarbeiterin, um die Opfer zu betreuen. Neben der Aufklärung darüber, wo Folter eigentlich anfängt, werden die Menschen auch psychologisch betreut. Dazu kommt die Verwaltung, um die dafür nötigen Gelder aufzutreiben. Insgesamt sind um die 20 Personen in der Menschenrechtsorganisation aktiv. Regional ist Paso del Norte mit anderen Menschenrechtsorganisationen vernetzt. Landesweit gehören sie zum Menschenrechtsnetzwerk, zusammen mit 80 weiteren Organisationen. Amnesty International präsentiert einige ihrer Fälle. Die Peace Brigades International begleiten sie. Das ist auch nötig.
Chihuahua ist der mexikanische Bundesstaat, in dem es zu den meisten Angriffen auf Menschenrechtsverteidiger gekommen ist. Wir wissen, dass unsere Arbeit hochgefährlich ist. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel.
Die Schutzmaßnahmen seitens der Nationalen Menschenrechtskommission sind begrenzt. Zudem wurde das Haus der Organisation 2011 von der Bundespolizei durchsucht. Vertrauensbildende staatliche Maßnahmen sehen anders aus. Auf welche Institutionen kann man in Mexiko noch vertrauen? Dass es in Mexiko über 80 unabhängige Menschenrechtszentren gibt, habe seinen Grund, so Mendes.
In los movimientos que hay, donde hay la esperanza de que surja algo nuevo, no, en los movimientos sociales.
In den sozialen Bewegungen gibt es die Hoffnung, dass etwas Neues entsteht. In den Kollektiven, in den Organisationen, in den Gruppen der Zivilgesellschaft, die sich inzwischen organisiert haben. Seit Ayotzinapa haben wir eine starke Mobilisierung der Studierenden. Ich glaube, es gibt die Hoffnung auf etwas Neues, eine Veränderung in Bezug auf die Straflosigkeit in ganz Mexiko.
Wie wichtig die Arbeit von Paso del Norte ist, zeigen die wenigen Erfolge, die es trotz allem gibt. 5 junge Männer saßen wegen eines Bombenanschlages 3,5 Jahre in Haft. Im März 2014 mussten sie freigelassen werden, weil Paso del Norte nachweisen konnte, dass sie diesen Anschlag nicht begangen haben. Für die Betroffenen ist diese Geschichte aber noch lange nicht vorbei, denn natürlich sind auch sie gefoltert worden.
Sie
sind in einem Genesungsprozess. Folteropfer haben schlimme Verletzungen erlitten. Sie sind total gebrochen. Die familiären und sozialen Beziehungen sind nicht mehr dieselben. Sie können auch nicht mehr sein wie vorher. Die Mütter und Ehefrauen erzählen uns, sie haben unsere Männer mitgenommen und uns andere zurückgebracht. Es ist also ein langsamer Prozess, um eine Wiedergutmachung des Schadens zu fordern.
Eine letzte Frage habe ich noch an Silvia Mendes, was sie vom geplanten Polizeiabkommen zwischen Deutschland und Mexiko hält. Könnte das die korrupten und unterwanderten staatlichen Behörden stärken und die verbreitete Straflosigkeit eindämmen? Mendes ist da mehr als skeptisch.
Mientras en México no se acabe con la impunidad y se trabaje con la corrupción, estos acuerdos no favorecen.
Solange Mexiko nicht die Straflosigkeit stoppt und die Korruption bekämpft, nützen solche Abkommen gar nichts. Solange es eine Zusammenarbeit zwischen Polizeieinheiten und dem organisierten Verbrechen gibt, darf es keine Abkommen geben. Bei diesem Niveau von Menschenrechtsverbrechen kann man keine Abkommen unterschreiben. Es gibt einen echten Zerfall in Mexiko, einen politischen Zerfall, einen Zerfall in den Polizeieinheiten. Mit dem müssen wir umgehen. Deshalb können solche Abkommen das Problem der Unsicherheit, der Gewalt in Mexiko nicht lösen. Solange wir eine Straflosigkeit von 98% haben, gibt es keinerlei Spielraum, um ein solches Abkommen zu unterzeichnen.
Mientras tengamos estos índices de impunidad del 98%, no veo un terreno factible para poder firmar un acuerdo.
Die mexikanische Regierung, sagt Mendes, versucht zu lügen und die Realität zu kaschieren. Die Öffentlichkeit und die Regierung in Deutschland soll nicht einfach den offiziellen Erklärungen glauben, sondern sich unabhängig informieren, zum Beispiel anhand der Berichte von Menschenrechtsorganisationen. Sie soll Druck machen auf die Botschafter vor Ort, damit diese an die Tatorte fahren und sich ein eigenes Bild machen. Denn es gibt, so Mendes, die Möglichkeit, genau zu beobachten, was in Mexiko wirklich passiert.
Sie hielten Kabel an meine Zehen und fragten, wirst du jetzt sprechen? Aber was hätte ich denn aussagen sollen? Als die Musik anfing, spürte ich die Stromschläge.
Die Mexikanerin Claudia Medina wird diese Stunden nie vergessen. Die Elektroschocks, die Schläge und das Chili, das ihr die Soldaten in die Nase spritzten. Am Ende bestätigte sie, was ihre Peiniger hören wollten, dass sie einer gewalttätigen kriminellen Bande angehöre, die mit Drogen handelt. Dann legten sie ihr ein schriftliches Geständnis vor. Hätten sie mich nicht gefoltert, so sagt Medina später, hätte ich die Erklärung nie unterschrieben. Ob Peitschenhiebe, Scheinhinrichtungen oder Schlafentzug, Folter ist verboten. Immer. Auch im Krieg oder im Notstand. So steht es in der Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen. Dennoch wird weiter gefoltert, um Geständnisse zu erzwingen und Informationen zu erpressen. Selmin Çalışkan, die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland.
In den letzten 5 Jahren haben wir auf 142 Länder geguckt und in 141 Ländern Folter, schwere Misshandlungen oder Misshandlungen festgestellt. Das heißt, es ist ein weit verbreitetes Menschenrechtsproblem.
In einer weltweit durchgeführten Umfrage kommt Amnesty zu einem ernüchternden Ergebnis. Fast die Hälfte aller Menschen befürchtet, bei einer Festnahme gefoltert zu werden. Hat sich also nichts geändert, seit die UN am 10. Dezember 1984 die Antifolterkonvention unterzeichnet haben? Mittlerweile sind dem Abkommen 156 Staaten beigetreten. Sie verpflichten sich, Schritte zur Überwindung der Folter und anderer grausamer und erniedrigender Behandlung einzuleiten. Die Verantwortlichen sollen bestraft, die Opfer entschädigt werden. Doch bis heute fehle es am Willen, die Vorgaben umzusetzen, kritisiert Manfred Novak. Er war von 2004 bis 2010 UN-Sonderberichterstatter über Folter.
Sehr, sehr viele Staaten haben es verabsäumt, überhaupt die Folter zu einem eigenen Straftatbestand zu machen. Viele dieser Beweise, die ich habe, die würden in Strafverfahren ausreichen, dass eine Person dann dafür verantwortlich gemacht wird. Aber die Strafverfahren gegen Folterer sind nach wie vor eine seltene Ausnahme.
6 Jahre lang reiste der österreichische Jurist von Gefängnis zu Gefängnis. Das Zusatzprotokoll zur Antifolterkonvention von 2002 ermöglichte ihm, Haftanstalten zu besuchen und unbeaufsichtigt mit Häftlingen zu sprechen. Für die meisten sei es schwierig zu beweisen, was man ihnen angetan habe.
Wenn die gefolterte Person überlebt und dann eine Beschwerde einbringt, dann gibt es so dieses Totschlagargument, dass immer sagt, naja, aber das ist ja ein Verbrecher oder das ist ja ein Terrorist. Dem kann man doch nicht glauben.
Weggesperrt, alleine, rechtlos. Häufig ist es die Isolation, die das Foltern erst möglich macht, erklärt Selmin Çalışkan.
Die Menschen, die im Gefängnis sitzen, haben oft keinen Zugang zu unabhängigen Untersuchungen. Sie haben keinen Zugang zu ihrer Familie, keinen Zugang zu Anwälten, keinen Zugang zu medizinischer Versorgung.
Nach einer halben Stunde bis 40 Minuten spürst du den Schmerz nicht mehr. Ein Mann hielt sein Gewehr an meinen Kopf. Er befahl, ich solle einen Korridor entlang gehen, auf dem andere bewaffnete Leute standen. Dann sagte er, auf Wiedersehen. Sie werden dich töten.
Der Ukrainer Oleksandr Magusch erlebte es am eigenen Leib. Folter verletzt, erniedrigt und degradiert die Menschen zum bloßen Objekt. Viele Opfer kämpfen ihr Leben lang mit dem Schmerz. Matthias Polivka vom Berliner Behandlungszentrum für Folteropfer.
Folter hat oft die Folge, dass die Persönlichkeit im Ganzen gestört ist. Ich finde, man kann sich das durchaus so vorstellen, dass Folter die Persönlichkeit zerbrechen lässt, in Teile zerbrechen lässt. Nicht bei jedem, aber bei vielen. Und dass es dann auf die Menschen und auf die Bedingungen, auch die nach der erlittenen Folter dann eintreten, darauf ankommt, wie sie diese einzelnen Teile wieder zusammenbekommen.
Polivka arbeitet mit Flüchtlingen aus aller Welt. Aus dem Iran, aus Tschetschenien, Kurdistan, Afghanistan, Syrien.
Was natürlich schwerer zu behandeln ist, ist das, wenn ein Mensch unter starken Schuldgefühlen weiterlebt, Schuld vielleicht auch unter der Folter irgendjemand verraten zu haben oder irgendetwas überhaupt nur geäußert zu haben, was vielleicht jemand anders schaden könnte oder ganz einfach auch deswegen überlebt zu haben, selbst überlebt zu haben, während andere Freunde, politische Weggefährten gestorben sind.
Aber was stimmt von dem, was die Peiniger aus ihren Opfern herauspressen?
Es ist ein Trugschluss zu denken, man bekommt die Wahrheit, wenn man einen Menschen foltert. Man bekommt nicht die Wahrheit. Dieser Mensch wird einfach alles sagen, damit die Qual zu Ende ist.
Auch Manfred Novak stimmt dem zu. Dennoch schränkt er ein.
Wenn es darum geht, geheimdienstliche Informationen zu bekommen, dann sind solche Aussagen durchaus auch nicht immer hundertprozentig glaubwürdig. Aber es gibt Methoden, mit denen ich mich schon gut absichern kann. Die CIA ist ja keine unprofessionelle Organisation. Die würde ja nicht foltern, wenn sie nicht doch auch brauchbare Hinweise bekommen würde.
Uniformierte führen einige rot gekleidete Männer in Handschellen und mit verbundenen Augen ab. Eine Soldatin hält einen Gefangenen an einer Hundeleine. Diese Bilder aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo und dem irakischen Gefängnis Abu Ghraib sind um die Welt gegangen. Sie symbolisieren, wie die USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Folter als Waffe im Krieg gegen den Terrorismus einsetzten. Dabei hätten gerade die Vereinigten Staaten dafür gekämpft, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Menschenrechte in die UN-Satzung geschrieben wurden, meint Novak.
Das hat eine verheerende Negativwirkung auf viele Staaten dieser Welt, die ohne dies foltern und dies bisher abgestritten haben und die plötzlich auch zu mir gesagt haben, aber warum dürfen wir denn nicht auch foltern, wenn sogar die USA, die uns immer die Menschenrechte mit großen Worten als Zielvorgabe hinstellen, wenn die selbst foltern? Das heißt, es hat die Folter auch in vielen anderen Staaten so quasi legitimiert.
Für die US-Regierung waren es die Terroristen. Für den Frankfurter Polizeibeamten Wolfgang Daschner war es ein entführter Junge. Um den Kleinen aufzufinden, ordnete er an, dem Entführer mit Gewalt zu drohen. Die Fälle sind nicht vergleichbar, doch beide zeigen, in Extremfällen steigt auch in demokratischen Staaten die Bereitschaft, Folter anzuwenden. Niemand kann garantieren, dass in Deutschland Menschen nicht gefoltert oder in anderer Weise grausam behandelt werden. Zum Beispiel in Polizeihaft, psychiatrischen Anstalten oder Alten- und Flüchtlingsheimen. Zur besseren Kontrolle fordert das Zusatzprotokoll zur Konvention die Einrichtung von Behörden zur Prävention von Folter. Dem müsse die deutsche Regierung endlich gerecht werden, fordert Çalışkan. Es gebe zwar eine deutsche Stelle zur Verhütung von Folter, die sei aber mit 10 Personen völlig unterbesetzt.
Es gibt kein Geld und es gibt kein Personal. Und deswegen muss Deutschland da mit gutem Vorbild vorangehen und seine eigene Bundesstelle zur Verhütung von Folter endlich ausstatten.
Amnesty International, the Nobel Peace Prize for 1977.
Amnesty startete 1972 eine erste Kampagne gegen Folter. 5 Jahre später erhielt die Organisation unter anderem deshalb den Friedensnobelpreis. Anlässlich des 30. Jahrestages der Anti-Folter-Konvention macht sie seit Juni mit Videos, Veranstaltungen und Aktionen erneut gegen Folter mobil. Dabei konzentriert sich Amnesty auf einzelne Staaten.
Unsere Anti-Folter-Kampagne hat 5 Schwerpunktländer. Das sind Nigeria, Mexiko, Marokko, Usbekistan und die Philippinen. Wir haben in diesen 5 Ländern starke Gesetze, die es gibt, aber leider werden diese Gesetze nicht umgesetzt.
30 Jahre gebrochene Versprechen heißt ein Bericht, mit dem Amnesty auf die Kampagne aufmerksam macht. Trotz des pessimistischen Titels freut sich Selmin Çalışkan über erste Erfolge.
Bis auf Usbekistan hat es in den anderen 4 Ländern bis jetzt auch schon Fortschritte gegeben. Das heißt, in allen 4 Ländern von unseren Einzelfällen ist es jetzt gerade so, dass die Foltervorwürfe der Personen, für die wir uns einsetzen, unabhängig untersucht werden.
Auch die Mexikanerin Claudia Medina hatte Erfolg. Sie wurde inzwischen freigesprochen. Nun will sie gegen ihre Peiniger vorgehen. Ich möchte, dass Amnesty mir zur Seite steht, sagt sie, denn ich will Gerechtigkeit.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de